Wie haben Sie denn reagiert oder was haben Sie denn gedacht, als Sie von dem Fall in Ida Oberstein gehört haben?
Ich war natürlich auch, wie die meisten anderen, bestürzt und traurig, aber auch ein Stück wütend, weil das, was da passiert ist, man also diese Szene der VerschwörungsideologInnen beziehungsweise Menschen, die verschwörungsideologisch denken und fühlen, beobachtet, konnte einen das leider nicht überraschen, dass eben diese Radikalisierung bis zum Äußersten geht, eben bis zu diesem Entschluss, einen anderen Menschen zu töten.
Der Mord in Ida Oberstein, der wird ja jetzt nun als Höhepunkt der Radikalisierung der QuerdenkerInnen-Szene beschrieben. Können Sie sagen, wie diese Radikalisierung begonnen hat?
Ja, ich denke, das muss man durchaus differenziert betrachten. Auf der einen Seite sehen natürlich viele jetzt diese Entwicklung der Querdenkenszene und deren Radikalisierung analog zu der Entwicklung der ganzen Corona-Krise und den damit einhergehenden Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Das heißt, wir könnten sagen, im Frühjahr 2020 beginnt es, dass Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren in verschiedenen Regionen der Republik zuerst, wie zum Beispiel Berlin, Stuttgart oder auch in Sachsen. Und spätestens im Sommer 2020 ist daraus dann durchaus eine bundesweite Bewegung geworden, die also mit Großdemonstrationen in Berlin auf sich aufmerksam macht. Aber einher geht das Ganze eben insbesondere in den sozialen Netzwerken immer mit einer massiven Radikalität, also mit einer massiven auch gewalttätigen Sprache, mit einer massiven antidemokratischen Stimmung, die in diesen Netzwerken existiert. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass diese Leute, diese Anpeitscher, die quasi diese Botschaften in die Öffentlichkeit bringen, die zur Gewalt anstacheln, die Radikalität vermitteln, diese sind nicht erst durch die Corona-Krise entstanden, sondern da gibt es Dutzende, die auch schon vor der Corona-Krise existierten und die insbesondere in den sozialen Netzwerken über YouTube zum Beispiel, über Telegram entsprechend radikale Inhalte vermittelt haben. Und sodass wir sagen können, die Szene der VerschwörungsideologInnen, die im Wesentlichen auch die Szene der QuerdenkerInnen ist, existierte auch schon vor der Corona-Krise und hat eben auch schon vorher durchaus gewusst, Menschen zu radikalisieren.
Konrad Litschko von der Taz, der schreibt in seinem Kommentar Tödliches Querdenken, dass die übrig gebliebenen Querdenker so ein radikaler Rest seien, der sich immer weiter eingräbt in seine Verschwörungserzählung, für den die Corona-Politik nur noch eine Art Vehikel sei für seine Ablehnung von Staat, Politik und Medien und der sich nicht mehr im Protest wähne, sondern im Widerstand. Also über die Mechanismen, über die haben Sie ja jetzt gerade schon so ein bisschen gesprochen. Aber was sind das denn für Menschen, die sich da radikalisieren? Wie kann man diese Gruppe beschreiben?
Ja, man kann die Gruppe ganz unterschiedlich beschreiben. Natürlich so, dass es schon stimmt, dass diejenigen, die jetzt noch übrig geblieben sind, wahrscheinlich schon diejenigen sind, wo es nicht mehr um spontanen Protest geht oder um das Ausdrücken von einer bestimmten kritischen Haltung, sondern wo es im Grunde genommen um eine fundamentale Widerstandshaltung geht, die auch immer mehr unabhängig von der Corona-Krise ist. Das nächste Thema ist ja am Horizont bereits absehbar, nämlich das Klimathema, Klimakrise. Auch da lassen sich ja wunderbar fundamentale Haltungen dagegen entwickeln, entsprechend aufgepeitscht mit Verschwörungsideologien. Und die Menschen, die man jetzt sieht, die sich radikalisieren, sind natürlich auch Menschen, die vorher sicherlich an den Corona-Demonstrationen und so weiter teilgenommen haben. Und wenn man da die wenigen Daten nimmt, die man hat, diese Zusammensetzung, dann kann man erst mal sagen, dass die Leute, die da auf die Straße gegangen sind, sicherlich nicht unbedingt ein Abbild der Gesellschaft sind. Das heißt im Sinne von, dass es dort die breite Masse ist, die da auf der Straße war, sondern ich würde da von einer lauten Minderheit sprechen. Es gibt einige Ideen über die soziodemografische Zusammensetzung. Wir sehen an diesen Protesten teilnehmend zum Beispiel deutlich mehr ältere Menschen als jüngere Menschen. Indiz dafür, dass die Radikalisierung vielleicht doch eher auch Leute betrifft, wie jetzt im Beispiel des Täters von Ida Oberstein, die also nicht unbedingt im Jungerwachsenenalter sind, sondern etwas älter schon sind, etwas mehr im Leben auch schon stehen. Wir wissen nicht so genau, wie sich das mit dem Frauen-Männer-Verhältnis verhält oder auch anderer soziodemografischer Merkmale. Es ist aber zu vermuten, wenn wir noch ein paar Studien zugrunde nehmen, dass die Radikalisierung eher stattfindet in den ländlichen Gegenden und weniger in den urbanen Gegenden. Auch das könnte ein Indiz dafür sein, dass in den urbanen Gegenden auch gleichzeitig die Akzeptanz der Maßnahmen höher ist als in den ländlichen Gegenden. Das sind so erste Indizien, die wir nutzen können, sodass wir aber noch vorsichtig sein sollten, um jetzt einen bestimmten Typus zu beschreiben, der sich radikalisiert. Ich denke, da müssen wir wirklich noch ein paar Studien abwarten, ein paar Untersuchungen abwarten, bis wir da zu einem vielleicht guten Bild kommen, um auch entsprechend in die Prävention gut investieren zu können.
Die Sicherheitsbehörden haben vorab bereits vor einer Radikalisierung des Corona-Protests gewarnt. Dennoch hat man politisch jetzt in Wahlkampfzeiten wenig dazu vernommen. Was bringt denn so eine Warnung von Verfassungsschutz und Co.?
Ja, es sorgt zunächst erstmal für Aufmerksamkeit. Man hat ja lange Zeit sich so ein bisschen damit schwer getan, diese Querdenker-Innenszene überhaupt einzuschätzen. Ist das jetzt eine rechtsextreme Szene? Ist es in Teilen vielleicht sogar eine linke Szene? Und mit dieser neuen Kategorie hat man zumindest eins geschafft, nämlich deutlich zu machen, dass Demokratiefeindlichkeit, Rechtsstaatsfeindlichkeit oder auch Menschenfeindlichkeit, Verschwörungsideologien, dass das alles Dinge sind, die durchaus verfassungsfeindlich sein können, die aber sich nicht in diesem klassischen Links- und Rechtsschema einordnen können, weil wir eben durchaus auch aus beiden politischen Spektren auch Menschen hatten, die an diesen Demonstrationen teilgenommen haben, zumindest wenn man sich anschaut, wo sie so politisch traditionell hergekommen sind. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass so eine Kategorie im Verfassungsschutz alleine das Problem nicht löst, denn wir brauchen ja gleichzeitig auch insbesondere neue pädagogische Ansätze, neue Präventionsansätze, neue Aufklärungsansätze, um mit diesem Phänomen besser klarzukommen. Also auch hier würde ich so weit gehen und sagen, der alte Links-Rechts-Ansatz reicht hier nicht aus, um diesem Phänomen zu begegnen.
Der Soziologe Matthias Quent, der twitterte zu dem Fall in Ida Oberstein, dass nur eine Minderheit derart militant sei und der Mord von Ida Oberstein eine Botschaft der Einschüchterung an alle sende, die sich eben für die Einhaltung von Maßnahmen einsetzen. Also er fragt, wer hätte im Alltag nun nicht diese Angst im Kopf? Wie wirkt sich denn so eine Tat auf die Gesellschaft aus? Also zum Beispiel auf die Bereiche und Berufe, die die Corona-Maßnahmen immer wieder verteidigen müssen, also zum Beispiel auch im öffentlichen Personennahverkehr.
Ja, das ist natürlich genau das Ziel einer solchen Tat, auch wenn man jetzt natürlich noch vorsichtig sein muss, inwieweit jetzt auch der Attentäter mit genau so einem Motiv gehandelt hat. Am Ende erkennen wir hier das Muster des Terrorismus wieder. Das Muster des Terrorismus ist ja immer, mit einer Tat die Gesellschaft einzuschüchtern, in Angst zu versetzen und damit ein Stück weit auch einen Ausnahmezustand zu beschwören. Man hat gesehen, kurz nach der Tat von Ida Oberstein kam es bereits auch zu bestimmten Nachahmungstaten, nämlich dass beispielsweise Kassiererinnen bedroht wurden, wenn sie mich hier auffordern, die Maske aufzusetzen, kann ich sie auch erschießen. Also Nachahmung in dem Sinne, dass Menschen zwar noch nicht gleich die Waffe in die Hand genommen haben, aber durchaus dieses Angstszenario schüren, was der Attentäter geschaffen hat. Und ich denke, das ist wirklich eine sehr gefährliche Stimmung, in der wir jetzt gerade sind, weil wir wissen, dass in der Querdenker-Innenszene gesagt wird, die Proteste auf der Straße nützen nichts mehr, die haben nichts genützt, die haben nicht uns dazu gebracht, diese Maßnahmen abzulehnen. Aber das, was etwas nützen könnte, ist diese kollektive Verweigerung zu den Maßnahmen, also einfach nicht mitzumachen, die Maske nicht aufzusetzen, sich nicht an 2G, nicht an 3G zu halten und so weiter. Und das sei etwas, wovor die Menschen Angst hätten, wovor die Politik Angst hätte. Also diese Stimmung wird gezielt in den sozialen Netzwerken geschürt. Und das geht natürlich auch einher damit, dass die andere Seite, nämlich die Maßnahmenbefürworter, eingeschüchtert ist und Angst hat. Und man nutzt hier perfide gezielt diese Angst aus. Und wenn man so will, hat man damit auch etwas geschaffen, nämlich Zivilcourage zu verhindern. Weil das, was der Kassierer in der Tankstelle von Ida Oberstein getan hat, ist ja durchaus auch ein Akt der Zivilcourage. Wenn man bedenkt, dass eben das Masketragen, die Maßnahmen einzuhalten, ja durchaus immer noch ein Akt des Solidarischen ist. Und das ist etwas, was mich sehr besorgt. Denn wir wollen ja gerade eigentlich eine Gesellschaft haben, in der Menschen Zivilcourage zeigen. Und wenn alle Menschen nun eingeschüchtert sind, davor Angst haben, müssen wir, glaube ich, uns Konzepte überlegen, um dieser Angst zu begegnen.
Ja, also Sie haben die Krux ja gerade schon angesprochen. Also die Angst ist jetzt natürlich da. Tatsächlich saß ich an dem Wochenende auch im Zug und neben uns saßen Menschen, die eben keine Maske getragen haben und mit denen wir dann stark diskutieren mussten. Zum Glück ist nichts passiert. Aber was sind denn jetzt überhaupt noch die Mittel? Also wie kann man denn so gegen so eine Radikalisierung vorgehen? Also gibt es da überhaupt Optionen oder zum Beispiel auch im privaten Bereich? Klar ist es logisch, dass man mit manchen Leuten vielleicht auch einfach nicht mehr reden kann, weil die Radikalisierung natürlich dann einfach schon so stark stattgefunden hat. Aber was wären denn quasi noch sichere Methoden und Mittel, um vielleicht mit Leuten ins Gespräch zu kommen oder eben um Zivilcourage zu zeigen?
Ja, zunächst muss man sagen, dass was Herr Quent da gesagt hat, dass nur ein Bruchteil derer sich so weit radikalisiert, um einen Mord zu begehen, ist nach allem, was wir wissen, psychologisch auch vollkommen richtig. Das ist vielleicht auch erstmal ein gutes Zeichen. Es braucht schon einiges, damit ein Mensch einen Entschluss entfasst, eine Waffe zu nehmen und einem anderen Menschen in den Kopf zu schießen. Nicht? Also das ist nicht etwas, was irgendwie sehr vielen Menschen in dieser Gesellschaft zuzutrauen ist, zum Glück. Ne? Das ist erstmal ganz wichtig zu sagen. Gleichzeitig eben genau das, was Sie gerade geschildert haben, wenn wir dann im Alltag mit solchen Konfrontationen, mit solchen Szenen konfrontiert sind, wir wissen ja nicht, wer uns gegenüber sitzt. Ich muss an der Stelle auf drei Faktoren hinweisen. Erstens, wir müssen natürlich hier auch Repressionen, Überwachung gegen die ganz radikalen Kräfte in der Szene haben. Der Täter von Ida Oberstein hat ja nach allem, was wir bisher wissen, auch schon vor der Tat illegal Waffen besessen und sich entsprechend radikal im Internet geäußert. Und das heißt, warum hatte den niemand auf dem Sender, nicht? Warum hat da niemand, wie man immer so schön sagt, Frühwarnzeichen gegeben, da müssen wir auf jeden Fall nachrüsten. Die Gesellschaft muss sich darauf verlassen, dass die Sicherheitsbehörden insbesondere, aber auch die Zivilgesellschaft mit ihren Methoden auch durch neuartige Ansätze, wie zum Beispiel das Monitoring in den sozialen Netzwerken, Hinweise dafür liefert, dass sich Menschen so weit radikalisieren, dass sie zum Beispiel im Internet eine solche Tat ankündigen, um dann darauf reagieren zu können, mit Polizei, mit Repression, mit Psychologen und so weiter. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn wir in die Gespräche gehen, wenn wir vielleicht Leute auf Dinge hinweisen, dass wir selber ein Stück weit nicht auf Aggression setzen, also dass wir deeskalieren, so wie das beispielsweise Polizei lernt, wenn sie in Einsätze geht, dass wir also auch sprachlich und auch mit einer Haltung auf Menschen zugehen, die also zunächst erstmal vielleicht versuchen will, aufzuklären, die vielleicht zunächst erstmal versuchen will, demjenigen einen Denkanstoß zu geben, aber noch nicht in eine Aggression auf die Leute zuzugehen, sodass dann daraus sich eine weitere Aggressionsspirale entwickeln könnte auf der Seite derer, die wir da ansprechen. Das ist etwas, was sicherlich auch ein Stück weit gültig ist für die allgemeinen Gespräche, jetzt unabhängig von der Situation, dass jemand keine Maske trägt. Ja, und das Dritte ist sicherlich auch, dass wir eine massive Unterstützung brauchen, Wertschätzung brauchen, Zivilcourage, Support brauchen aus der Politik für Leute, die sich in verschiedenster Weise dafür einsetzen, dass diese Gesellschaft nicht auseinanderklafft. Dass zum einen gegen diese radikalen Gedanken vorgegangen wird, aber zum anderen auch, dass sich für Zusammenhalt, für Solidarität, auch für kontroverse Debatte ausgesprochen wird. Das heißt, wir brauchen Unterstützung für Vereine, wir brauchen Unterstützung für Initiativen, wir brauchen aber auch eine Würdigung von Zivilcourage im Alltag. Das sind alles Dinge, die den Menschen ja schmackhaft macht. Es lohnt sich, sich zu engagieren, es lohnt sich, Zivilcourage zu zeigen, es lohnt sich, in die Aufklärung zu gehen, damit die Politik diese Dinge würdigt und auch weiterhin hoffentlich viele Menschen in Deutschland genauso handeln werden.
Sie haben ja jetzt schon vermehrt auf die Bedeutung der sozialen Medien innerhalb der Querdenkenszene hingewiesen. Jetzt vor ein, zwei Wochen hat Facebook ja zum Beispiel 150 Querdenkenkanäle auch gesperrt. Wie sinnvoll war und ist diese Vorgehensweise? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das ist schon sinnvoll, weil das zunächst ja dafür sorgt, dass der QuerdenkerInnen-Szene, übrigens die generell radikalen Szenen, erstmal eine ganz wichtige Ressource genommen wird, nämlich die Reichweite. Nicht? Man kann dann eben nicht mehr so sehr über die eigene Blase hinaus die Leute erreichen, gerade auch was das Vermitteln von Fake News angeht. Wir wissen ja, dass in dieser Corona-Krise auch eine Infodemie stattgefunden hat, also eine massive Verbreitung von Falschnachrichten über das Coronavirus und die Krankheit Covid-19. Und das ist natürlich unter anderem möglich mit reichweitenstarken Kanälen auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter und so weiter. Und wenn da die großen Plattformen nun dagegen vorgehen, ist das also in jedem Fall zu begrüßen. Es löst zwar das Problem nicht, es wird die Leute nicht weniger radikal machen, die solche Dinge eben vermitteln, aber es sorgt zumindest erstmal dafür, dass diese Dinge nicht über diese Plattformen vermittelt werden. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass die großen Plattformen nur das eine sind. Wir haben ja auf der anderen Seite zum Beispiel das soziale Netzwerk Telegram, wo es beispielsweise keinerlei Vorgehen gibt, also wo nach wie vor alles Mögliche bis zum schlimmsten Antisemitismus behauptet werden kann. Das ist natürlich das andere Pendant, dass immer dann, wenn gesperrt wird, immer dann, wenn gelöscht wird, sich die Szene halt eben andere Plattformen sucht, bei denen sie sich artikulieren kann. Aber nach allem, was wir wissen, kann sie nicht diese Reichweite kompensieren, die sie vorher bei solchen großen Plattformen wie YouTube oder Facebook hatte. Insofern in jedem Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
Und wenn wir vielleicht abschließend auch noch einen Blick in die Zukunft werfen, wie schätzen Sie denn die Entwicklung in den kommenden Monaten oder vielleicht sogar Jahren ein? Also was passiert denn zum Beispiel, wenn Corona vielleicht irgendwann auch mal kein Thema mehr sein sollte?
Also zunächst einmal müssen wir vielleicht zwei Sachen feststellen. Da können wir auch auf gestern Abend nochmal verweisen. Die Bundestagswahlen gestern Abend haben ganz gut gezeigt, dass wir zum einen natürlich das Problem mit der Querdenker-Szene haben, mit der verschwörungsideologischen Szene, aber wir haben eigentlich ein viel größeres Problem, insbesondere hier auch in eurem Sendegebiet, also in dem, was wir manchmal gerne auch als Mitteldeutschland bezeichnen. Ich rede über das südliche Sachsen-Anhalt, ich rede über das Bundesland Sachsen, ich rede über große Teile von Thüringen. Wir haben dort eklatante Verfestigungen und auch Verankerungen der rechtsradikalen Partei AfD, die also in weiten Teilen über 20% der Zweitstimmen gekommen ist, fast alle Erstmandate geholt hat. Und man sieht ja, dass eben die Wahl der AfD nicht nur einhergeht mit zum Beispiel verschiedenen menschenfeindlichen Einstellungen, sondern eben auch immer wieder mit verschwörungsideologischen Einstellungen, mit antirechtsstaatlichen Einstellungen und auch natürlich mit einer generellen Verachtung der Demokratie. Und das ist natürlich etwas, was uns zeigt, wir dürfen uns nicht so sehr jetzt auf ein neues Phänomen wie die QuerdenkerInnen-Szene alleine stürzen und sagen, das ist unser Magnet, da wollen wir dran uns abarbeiten, sondern wir müssen generell uns die Frage stellen, was für Stimmungen, was für Grundeinstellungen in der Gesellschaft ermöglichen überhaupt erst so eine Haltung zum Beispiel zur Corona-Krise. Denn ich vermute, dass eben, wenn wir an Klimakrise denken, wenn wir an verschiedene andere Krisen in der Zukunft denken, dass dann ganz ähnliche Haltungen entstehen könnten. Und hier müssen wir uns generell die Frage stellen, wie es uns gelingt, wieder stärker pro Demokratie, pro Pluralität, aber auch pro Wissenschaftlichkeit die Grundstimmung in der Gesellschaft zu beeinflussen. Ich glaube, das ist die große Aufgabe, zumindest hier für diese Region, deutschlandweit sicherlich auch ein Stück weit, aber ich würde schon sagen, schwerpunktmäßig erstmal auch hier in dieser Region.